Platzt Europa die Kurve, was Innovationen angeht, oder werden wir weiter abgehängt im internationalen Vergleich? Das schaue ich mir heute etwas näher an mit Evelyn Pflugi von der Singularity Group. Heute im Expertencall Evelyn Pflugi, CEO und Mitgründerin der Singularity Group. Ja, magst du vielleicht kurz was zur Firma und zu dir sagen?
Gerne, danke, dass ich hier sein darf. Die Singularity Group wurde vor knapp 8 Jahren gegründet mit der Mission, Innovation im Anlagebereich zugänglich zu machen für alle Arten von Investoren, also auch Privatinvestoren. Wir wollten vor allem in Innovation investieren, die profitabel ist. Und das machen wir jetzt seit 8 Jahren recht gut.
Ja, das Thema Innovation kommen wir später noch zu sprechen. Das ist ja der Haupt- und Kernfokus. Wenn wir vielleicht ganz vorne anfangen wollen, wir sehen erhöhte Risiken gerade geopolitischer Natur, dann natürlich auch die Zölle und alles, was aus Amerika gerade rüberkommt. Ja, wie reagiert ihr da als Fondsmanager auf diese Zeiten?
Gar nicht. Das ist unsere Secret Sauce, dass wir in solchen Zeiten eigentlich gar nicht reagieren. Das war eine Philosophie. Als wir die Firma gegründet haben, haben wir bewusst Regeln eingebaut, die es verhindern, dass wir an solchen News- und Hype-Phasen wirklich reaktiv die Portfolios verändern. Und das hat sich bewährt über die letzten 8 Jahre. Das bewährt sich aber nur natürlich, wenn man sich mit echter Innovation beschäftigt. Ich gebe Gründe dazu. Richtige Innovation, die wirklich die Welt verändert. Produkte und Dienstleistungen, die der Markt braucht, die werden von Krisen nicht abgehalten. Es gibt unglaublich viele Charts, die zeigen, dass gewisse Produkte und Dienstleistungen und deren Verkäufe eigentlich von Krisen sogar gefördert werden. Wenn dazu die Unternehmen, die diese Produkte machen, nicht viele sind, weil es schwierig ist, diese Produkte zu machen, dann hast du noch eine Preisgestaltungskraft dazu. Das heißt, auch in Rezessionen verlierst du eigentlich die Kunden nicht. Und das heißt, wir sind eigentlich relaxed in solchen Phasen. Unser Investmentteam hat viele Calls mit unseren Experten, mit unseren Unternehmerexperten. Aber wir machen dann Entscheidungen immer nur jedes halbe Jahr im Mai und im November.
Und wenn ich den Finger trotzdem etwas in die Wunde legen darf, wenn man jetzt so geopolitisch das anschaut und insbesondere auch Europa etwas näher anschauen wollen und auch die Schweiz. Die Innovationskraft in Europa hat die letzten Jahre gegenüber vielleicht auch Asien und USA dann trotzdem nachgelassen, oder?
Ja. Also was wir sicher nicht machen, also unsere Portfolios sind eigentlich sektor- und auch regionagnostisch. Im Moment in unserem globalen Aktienfonds haben wir ungefähr ein bisschen Übergewicht, USA immer noch, auch Taiwan, auch Schweiz und sind eigentlich leicht Untergewicht Europa. Auf die Bereiche, die wir in Europa wirklich mögen, was Innovation betrifft, sind andere als die, die der Markt jetzt erwartet. Oder viele erwarten jetzt, ein SAP wird das neue Microsoft, so etwas. Das sehen wir überhaupt nicht. Die SAP Cloud ist eine Amazon-Infrastruktur. Also wenn SAP wächst, dann wächst und profitiert vor allem Amazon. Das heißt, in diesem IT, in diesem Tech-Bereich sehen wir immer noch, allen voran die USA, ein paar asiatische Mitstreiter in der Wertschöpfungskette da. Aber für Europa sehen wir nicht schwarz. Deshalb, wir sehen einfach im IT-Bereich für Europa nicht viel Raum, KI, Big Data etc. Ich glaube, wir können uns auf etwas anderes fokussieren hierzulande. Große Übergewichte in unserem Portfolio sind Siemens, Schneider, ABB in Industriebereichen, Automatisierung, Sensorik. Das sind wir genial. Da sollten wir darauf fokussieren.
Wenn der normale Privatanleger Innovationen hört, denkt er wahrscheinlich auch oft automatisch an Startups und da dann auch an erhöhte Risiken. Aber die Firmen, die du gerade schon aufgezählt hast, haben weniger mit Startups zu tun. Und wie groß muss denn so eine Firma sein, dass sie investiert?
Wir schauen uns die Liquidität an. Eigentlich alle unsere Produkte sind in kotierten Large Caps, zum Teil noch Mid Caps oder Mega Caps. Und wieso wir das machen? Im kotierten Bereich, weil du diese Liquidität hast, haben Investoren auch nicht immer die Geduld, vor allem wenn es so hops geht. Also wenn irgendetwas passiert auf den Märkten oder die Zinsen daherkommen, Inflation stattfindet, dann crashen ja diese Märkte. Das heißt, wenn man da nicht ein solides Business hat, das überleben kann in diesen Krisen, dann ist es kein gutes Portfolio. Dann verlassen einen die die Kunden. Was wir entschieden haben, ist, wir sind geduldig. Wir warten, bis Firmen wirklich etwas machen, Umsätze machen. Und unsere Portfolios sind in dem Sinne, weil sie Umsätze machen mit Produkten, die noch Preisgestaltungskraft haben, sehr stabil. Also sie machen Erträge, die sehr stark wachsen, sie haben gute Balance Sheets. Das heißt, im kotierten Bereich wollen wir uns nicht, wie andere, die es gibt, in diesem Non-Profitable-Bereich bewegen. Und ich glaube, wir haben bewiesen mit genialer Performance, dass man auch mit großen, stabilen Unternehmen, wenn man die richtigen ausliest, gute Performance liefern kann.
Ja, und wenn ihr ein Unternehmen aussucht, also wie kann man sich das technisch vorstellen? Wann erkennt man eine Innovation oder dass die angewandt wird? Wie sieht so ein Auslageprozess oder so ein Auswahlprozess aus?
Danke für die Frage. Wir wollen so sehr wie möglich, genauso wie wir nicht auf diese Hypes und News reagieren wollen, wollen wir eigentlich auch nicht von Firmen, von Managementteams beeinflusst sein. Wir wollen uns nicht verlieben in Charaktere. Das heißt, wir machen eigentlich keine Firmenanalyse, indem wir Jensen Huang oder Elon Musk oder Steve Jobs jetzt getroffen hätten und da geschaut hätten, was sagt er und wie viel davon ist wahr. Wir schauen uns eigentlich global die Produkte und Dienstleistungen an, die von diesen Unternehmen verkauft werden, und lesen die aus, die wir als innovativ erachten. Ist deine Frage, wie macht man das? Was ist innovativ? Wir wollen, und wir machen das eigentlich mit Unternehmern. Wir reden nicht mit Analysten. Die wissen alle dasselbe. Die lesen alle dasselbe. Ich war selbst mal einer. Unternehmer verstehen, wieso jetzt in einer Drug Development Software die Nvidia-Chips besser funktionieren als die Intel-Chips. Unternehmer verstehen sogar, wie diese Chips gebaut werden, weil sie sie zum Teil selbst versuchen nachzubauen. Sie arbeiten mit dieser Wertschöpfungskette. Das heißt, Unternehmer sind eine einfache Stelle für uns, Innovationen und deren Wertschöpfungskette einfach zu verstehen. Und sobald wir entschieden haben und verstanden haben, welche Produkte wirklich essentiell sind in diesen wichtigen Wachstumswertschöpfungsketten, welche schwierig sind nachzumachen, dann haben wir eine Auslese von Produkten und Dienstleistungen. Danach machen wir dann keine Stock Selection mehr. Das heißt, im Cloud-Bereich, Cloud Services und Infrastruktur, also Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle, die größer sind als viele denken, Broadcom spielt damit. Wir kaufen alle. Es hat Raum für 5, 6 Spieler in einem Bereich, der stark wächst, wo die Preisgestaltungskraft da ist. Das heißt, Experteninput, Unternehmerinput, Produkte und Dienstleistungen auslesen und dann sich nicht zu sehr beirren lassen, von welcher Firma von wem gemanagt wird.
Wir kommen gleich noch zu der Branchenauswahl. Da habe ich noch eine Frage, was du gerade ausgeführt hast, aber noch eine Frage davor. Du sagtest auch, ihr kümmert euch nicht besonders um Hype, aber ein Hype oder ein Thema, ob es ein Hype ist, ist vielleicht zu viel gesagt. Ich glaube, es ist kein Hype mehr, es ist einfach Normalität, ist KI. Das Trendthema sicher der letzten 5 Jahre und wahrscheinlich die nächsten 10, 20 Jahre oder auch für immer. Wie geht ihr bei so einem Thema um, das sicher die Welt verändert auf die nächsten Jahre?
Kann ich bestätigen, also viele unserer Kunden fragen uns, ist das nicht das nächste Metaverse oder ist das nicht Wasserstoff oder Blockchain? Für uns ganz klar nein. Und nicht aus dem Grund, dass wir jetzt jede KI-Software genial finden. Es gibt geniale KI-Anwendungen, die sehr viel Wert in der Produktivität generieren, aber gar nicht so viel Umsatz und Erträge machen für die Firmen, die sie produzieren. Das heißt, nur weil etwas genial ist, heißt nicht, dass man damit auch Geld machen kann. Wir sind Investoren, wir wollen Firmen haben, die die Analystenerwartungen übertreffen können, die Geld machen. Das heißt, was wir in der jetzigen KI-Wertschöpfungskette sehen, USA immer noch Vorreiter, Europa satt hinten dran. Für uns ist immer noch die Software und die Anwendungen im KI-Bereich ein schwieriges Thema. Aber die Wertschöpfungskette, immer noch die Computerchips, deren Wertschöpfungskette, die Datacenter-Infrastruktur, aber damit verbunden auch die Energieinfrastruktur, die es braucht. Das heißt, wieder, es muss nicht Information Technology sein. Oder es gibt eine Firma, die heißt Train Technologies, das ist ein Industrieunternehmen, das Kühlungssysteme macht. Spezifisch für Data Centers, das ist interessant. Wir finden Gas Turbines mittlerweile ein bisschen interessanter. Mal schauen, wer sich da etabliert. Aber wir gehen eigentlich zurzeit in eine Wertschöpfungskette, die sich ganz klar aufbaut, die diese Software ermöglicht, aber wahrscheinlich noch lange nicht in die Endanwendungen. Nicht, weil sie nicht stattfinden, sondern weil sie nicht sehr profitabel sind.
Und wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu den Branchen, du sagtest schon, Cloud-Service zum Beispiel super spannend, gerade für euch. Was sind so die drei spannendsten Branchen oder Themen aus deiner Sicht?
Schwierig. Drei spannendste, vielleicht aus persönlicher Sicht auch, ja. Kann ich auf jeden Fall sagen, was leider nicht mehr spannend ist. Also der ganze Nachhaltigkeitsbereich hat sich drastisch reduziert, natürlich auch mit der neuen Administration in den USA, aber auch vorher hatte die starke Mühen. Wir sind immer noch in der KI-Infrastruktur extrem stark positioniert und in dieser Data Center Build-out-Phase. Aber vielleicht, um zu wiederholen, was ich schon gesagt habe, die Energieinfrastruktur dahinter finden wir interessanter als zum Beispiel unsere Peers im Wachstumsbereich bei den globalen Anlageprodukten. Und dann die USA interessanter als Europa.
Ja, und wenn man euren Fonds dann oder eure Produkte auch vergleicht mit den restlichen Peers, nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit, dann müsst ihr euch ja auch wirklich nicht verstecken. Woran liegt es, dass ein Schweizer Unternehmen dann von Asset Under Management in Anführungszeichen relativ klein ist zu den großen Playern?
Es geht vielleicht darum, dass die Industrie und die Entscheidungsträger sich nicht die Zeit nehmen, um so kleinere Unternehmen wie uns anzuschauen und zu merken, was für Perlen vielleicht auch in der Schweiz im Niederdorf sitzen und dass man dann nicht zu Morgan Stanley und BlackRock und UBS gehen muss, sondern bei uns was noch Besseres finden könnte.
Ja, und wenn wir gerade nochmal einen Vergleich machen wollen, gerade mit den Häusern, auch die wir schon genannt haben, da kommen ja einige gerade auch eher ins Straucheln mit solchen Lösungen. Ja, woran liegt das, dass ihr da besser behauptet in so einem Marktumfeld?
Also die Regelwerke, die ich beschrieben habe. Ich bin überzeugt und mittlerweile können wir beweisen, dass eine Reihe von Fundamentalanalysten keine besseren Informationen kriegt, also eigentlich schlechtere Informationen erhält, als diese Unternehmer, die vor allem im Innovationsbereich viel mehr Ahnung haben. Also Plattforminnovationen, die die Welt verändern, das verstehen Analysten, sobald es passiert ist. Ich war selbst mal einer. Das ist schon mal ein Problem. Und dann, ich glaube, wir sehen in unserer History, wir haben etwa 200 Peers in der Morningstar Large Cap Equity Growth Kategorie. Die meisten von denen haben tatsächlich seit 2022 den Benchmark nicht outperformed. Oder es gibt den Leuten Gründe, kaufe ich halt einen ETF, die aktiven Manager können das ja nicht. Und meine Theorie ist, und ich glaube, wir sind ja eine Ausnahme. Wir haben es ja geschafft, vor allem auch seit 2022 und auch vorher stark zu performen und den Benchmark auch zu performen. Und da kommt das Regelwerk wieder zu tragen. Im April, als die Tariff-Announcements kamen, wie viele von diesen menschengeführten Unternehmen, die jeden Tag Entscheidungen treffen dürfen, wurden ängstlich und haben verkauft und wurden defensiv. Die haben alle diese Recovery verpasst. Wir machen immer das Gleiche. Wir suchen Firmen, die was machen, was die Welt braucht, was Preisgestaltungskraft hat. Und dann machen wir langfristige Investitionen. Und wir haben bewiesen, dass solche Unternehmen in Krisenzeiten vor allem sogar die Margen erhöhen und noch mehr verkaufen können. Und also eine Kombination aus den Regelwerken, die wir haben, aber auch daraus, dass wir wirklich nur auf diese wahren Wachstumsthemen setzen und uns nicht mit den anderen allzu sehr Zeit verschwenden.
Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Interview, liebe Evelyn.
Danke dir, David.